Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema Weihnachten ohne Gänsebraten. Wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung? Eltern, Kinder, Großeltern, Neffen, Nichten, Onkel und Tante oder auch Freunde. An Weihnachten trifft sich in vielen Familien eine große Runde am Tisch. Und dann wird gemeinsam gegessen. Denn Essen verbindet. Aber Essen kann auch Anlass für Streit sein. Wenn es um die Ernährung geht, dann wird es schnell emotional. Wir wollen heute nicht streiten, sondern betrachten. Welche Ernährungsweisen treffen am Weihnachtstisch aufeinander? Und wie kann eine Kollision verhindert werden? Was sollten Vegetarier, Veganer, Diabetiker, aber auch passionierte Fleischesser beachten? Nicht nur an Weihnachten, sondern vor allem auch im restlichen Jahr, Tag für Tag. Wie gesund sind diese Ernährungsweisen und was muss beachtet werden, wenn Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier vom Speiseplan gestrichen werden oder vielleicht auch zu häufig draufstehen? Über diese und andere Fragen möchten wir heute in der Sprechstunde sprechen. Weihnachten ohne Gänsebraten, wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin über Untersuchungen während der Schwangerschaft. Welche Rolle spielt der Ultraschall dabei? Und wir gucken auf neue Entwicklungen bei der Behandlung von schweren Brandverletzungen. Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast bei mir in der Sendung sind heute Professor Bernhard Watzel. Er ist Ernährungswissenschaftler und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und Birgitta Tummel aus Bonn. Sie ist Diplom-Ökotrophologin und sie bietet Ernährungstherapie und Beratung an. Schön, dass Sie beide heute in unserer Sendung sind. Ladies first, Frau Tummel. Meine erste Frage geht an Sie. Beim Thema Ernährung, da wird es schnell emotional, um nicht zu sagen, da kommt es oft auch zu Ärger. Würden Sie das auch so sehen und was meinen Sie, warum das so ist? Wie kommt es, dass uns das Thema so nahe geht?
Ja, ich sehe das auch so und ich glaube, gerade heute definieren sich viele Leute über ihre Ernährungsweise. Es ist ihnen deswegen wichtiger, sich genau so zu ernähren und auch so wahrgenommen zu werden. Und Weihnachten ist eh emotional und dass dann Leute diese Bedürfnisse berücksichtigen, ist vielen Veganern und Vegetariern sehr wichtig.
Herr Professor Watzel, was denken Sie, warum ist Ernährung so ein wichtiges Thema, also mehr als einfach nur Nährstoffaufnahme?
Ja, also ich stimme zu, was Frau Tummel gesagt hat und im Prinzip ist die Ernährung auch eine Möglichkeit und heute mehr als früher, eine Selbstoptimierung zu ermöglichen, durchzuführen. Und viele Menschen versuchen heute über die Ernährung sich optimal zu versorgen mit Nährstoffen. Und da gibt es sehr viele Vorstellungen, welches der richtige Weg ist. Und leider spielt ja auch die Wissenschaft nicht immer eine große Rolle, sondern heute haben wir viele Themen, soziale Medien, die unterwegs sind. Und da kann sich jeder seine eigene Strategie aussuchen und da kann es dann sehr schnell emotional werden, wenn über die unterschiedlichen Ansichten dann das Gespräch geführt wird.
Zumal ja auch dann noch für viele Ernährung ein Klimawandelaspekt hat. Also viele Menschen haben ihre Ernährung umgestellt oder zumindest einige, weil sie sagen, wir müssen sorgsamer umgehen mit dem, was wir an Lebensmitteln produzieren auf unserer Welt.
Ja. Ja, genau, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ernährung war lange Zeit in Bezug auf die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen ein Thema. Heute reden wir über weitere ganz wichtige Aspekte im Bereich der Ernährung, zum Thema Ernährung, den Einfluss der Ernährung auf das Klima, auf die Biodiversität, insgesamt auf die Umwelt. Das Thema Tierwohl spielt eine Rolle. Und insofern ist die Thematik wesentlich vielschichtiger, als das in der Vergangenheit war.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich mal umgehört, was denn Weihnachten so auf den Tisch kommt. Hören wir doch mal rein.
Zur Weihnachtszeit, ja, da haben wir ganz, ganz klassisch die Gans geplant. Und auch die Knödel, eine schwere Soße. Also ganz klassisch, da freuen sich alle drauf, alle Generationen.
Eine gesunde Mischkost. Salat vorneweg und als Hauptgericht eine Gans. Das gehört zur gesunden Mischkost dazu.
Wir machen immer veganes Weihnachtsessen mit selber gemachten Knödeln und Rotkraut und veganem Putengeschnetzelten. Also das ist quasi so ähnlich. Also schmeckt ein bisschen wie Roulade.
Also am 24. gibt es seit Jahrzehnten bei uns immer Kartoffelsalat und Würstchen. Punkt. Damit man noch Platz hat für die vielen Süßigkeiten und die Plätzchen.
Bei uns gibt es nicht den typischen Weihnachtsbraten, bei uns gibt es Salate. Das heißt Kartoffelsalat, Würstchensalat, es gibt einen Thunfischsalat. Einfach ein kaltes Buffet, damit auch die Hausfrau von dem Abend noch was hat.
Ich habe vor, Roastbeef zu machen mit Kartoffelgratin und ja, Gemüse weiß man nicht. Das muss ich mir noch überlegen.
Wir kochen mexikanisch, wir machen Enfrijoladas. Das sind frittierte Mais-Tortillas, die in Bohnenmus geschwenkt werden und dann gefüllt mit verschiedensten leckeren Dingen. Man kann es sowohl vegan als auch vegetarisch zubereiten. Wir machen das allerdings mit Hühnchen, regionales Bio-Hühnchen.
Von der Gans über veganes Putenschnitzel bis zu den Empanadas. Hört sich alles lecker an, um ehrlich zu sein. Und eine große Vielfalt, also das ist schon beeindruckend. Wenn die Enkelin sich vegan ernährt, dann fürchtet die Großmutter oft, das Kind bekommt nicht genügend Nährstoffe. Herr Watzel, was muss man beachten, wenn man sich vegan ernährt? Worauf muss ich achten?
Ja, also das ist schon jetzt ein sehr komplexes Thema. Wenn ich mich vegan ernähre und damit komplett auf tierische Lebensmittel verzichte, bedeutet das, dass bestimmte Nährstoffe, die ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommen, dann nicht aufgenommen werden. Zum Beispiel Vitamin B12, das ist so das Paradebeispiel. Und wenn entsprechend dann vegan die Ernährung praktiziert wird, muss ich mir Gedanken machen, wie ergänze ich dann, über welche Wege bekomme ich dann diese Nährstoffe, die nicht in den pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind. Und wie gesagt, B12 ist das Beispiel und da kommen dann ganz schnell die Supplemente ins Spiel. Aber wie gesagt, die Motivation, die Menschen heute dazu bewegt, sich so zu ernähren, da ist man viel bereiter, Supplemente zu nutzen, als das früher bei Vegetariern und Veganern der Fall war.
Also Supplemente, Sie meinen zum Beispiel Tabletten oder sowas? B12-Tabletten?
Ja, es gibt B12-Tabletten, es gibt Lebensmittel, die angereichert sind mit Vitamin wie B12. Es gibt eine Zahncreme, die mit B12 angereichert ist. Und wo während dem Zähneputzen eine ausreichende Menge an B12 über die Mundschleimhaut aufgenommen werden kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese nicht vorhandenen Nährstoffe zu ergänzen über verschiedene Formen der Supplemente. Und das muss man beachten, um nicht in die Situation eines Nährstoffmangels zu kommen.
Frau Tummel, haben Sie manchmal vegane Patienten, die sich beraten lassen von Ihnen in Sachen Ernährung?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade die Zahnpasta empfehle ich da auch gerne, denn es kann ja nicht Sinn und Zweck einer veganen Ernährung sein, dann so eine Batterie an Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Und ich finde, Zähneputzen sollte jeder zweimal am Tag. Ja. Und damit die ausreichende Menge aufzunehmen, ist eine sehr schicke Lösung.
Und haben Sie auch irgendwelche Tipps und Tricks, die Sie sonst noch Ihren Patienten dann geben? Dass bestimmte Nahrungsmittel, die man dann häufiger essen sollte?
Naja, es gibt eine ganze Reihe an Nährstoffen, die bei einer veganen Ernährung knapp sind. Ist jetzt nicht so, als wäre die super viel schlechter bei der veganen Ernährung, sondern auch viele Gemischtklösser nehmen beispielsweise nicht genug Kalzium zu sich. Da empfehle ich darauf zu achten, dass die Pflanzendrinks, die verwendet werden, Kalzium angereichert sind oder eben auch ein kalziumreiches Mineralwasser zu nehmen. Das sind auch so Sachen, wo man kein Supplement braucht, aber einmal die richtige Entscheidung getroffen hat bei der Auswahl der Nahrungsmittel.
Also kalziumhaltiges Mineralwasser, auch ein guter Trick. Wenn es dann darum geht, auf die Milch zu verzichten, dann gibt es ja inzwischen in jedem Supermarkt verschiedenste Marken von Milchersatzprodukten, also Mandelmilch oder Hafermilch. Herr Watzel, ist das ein ausreichender Ersatz oder fehlt da noch was?
Nein, das ist kein ausreichender Ersatz. Die Milch ist sehr komplex zusammengesetzt. Wir haben gerade über das Thema Kalzium geredet. Das Protein ist in hoher Menge und mit einer hohen Qualität vorhanden. Wir haben die B-Vitamine, wir haben in der Milch Jod und neben dem Kalzium sind die Milchprodukte auch für etwa 40% der Jodzufuhr mitverantwortlich. Das heißt, Milch wegzulassen, da muss man, das kann man, das ist auch keine Frage. Aber man muss wissen, welche Nährstoffe dadurch dann über andere Lebensmittel oder dann über eine Supplementierung dann auf einem anderen Weg zugeführt werden.
Jod, da gibt es ja überall inzwischen dieses Speisesalz, wo Jod hinzugefügt wird. Ist das ausreichend, wenn ich dann nur noch dieses Salz verwende?
Nein, das ist nicht ausreichend. Das ist ein sehr wichtiger Schritt in eine, zu einer ausreichenden Jodversorgung. Aber das, was Sie im Haushalt selbst an Salz verwenden, darüber können Sie vielleicht 10% der Jodzufuhr, wenn Sie jodiertes Kochsalz verwenden, dann erreichen. Es ist viel wichtiger, dass die Lebensmittelwirtschaft jodiertes Salz einsetzt, um dann bei Brot, bei Käse und was auch immer, wo Salz eingesetzt wird, auf diese Weise dann auch insgesamt mehr Jod aufgenommen wird. Und wie gesagt, alleine über das Verwenden von jodiertem Kochsalz zu Hause, das reicht nicht. Aber es ist ein ganz wichtiger Schritt zu insgesamt einer ausreichenden Jodzufuhr.
Mhm. Frau Tummel, empfehlen Sie denn Ihren Patienten? Achso, Sie wollen was dazu sagen. Ja, sagen
ja,
Sie doch.
Genau. Ne? Ja, bei dem jodierten Speisesalz ist halt die Jodmenge so berechnet, dass die Leute auch Brot verwenden, wo jodiertes Speisesalz eingesetzt würde, oder eben Käse oder Wurst. Das fällt natürlich bei einer veganen Ernährung weg. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, einen Brotaufstrich selber zu machen aus Hülsenfrüchten oder so, dann ist auch da das jodierte Speisesalz ganz wichtig. Und trotzdem reicht es ja schon bei den meisten Gemischtklöstlern nicht, die Jodzufuhr zu decken.
Wo hole ich mir denn dann her, das Jod?
Definiertesten über Tabletten, denn da weiß ich, was drin ist. Mhm. Es ist auch eine Möglichkeit, das über Algen zu machen, aber da schwankt der Jodgehalt sehr.
Mhm. Und kann man das denn, sollte man das regelmäßig überprüfen lassen? Also, dass ich einmal im Jahr, das kann ich das feststellen lassen beim Arzt, ob ich genug Jod aufgenommen habe?
Ja, es gibt Laboruntersuchungen zur Jodversorgung. Das kann man machen. Wäre jetzt aber nicht meine erste Laboruntersuchung, die mir einfallen würde bei einer veganen Ernährung.
Sondern Sie würden da eher was checken?
Na, ich würde auf B12 und Eisen auf jeden Fall, gerade bei jungen Frauen, achten.
Mhm. Herr Watzel, gibt es ein Alter oder eine Situation, wo Sie sagen würden, also hier ist eine vegane Ernährung wirklich nicht angesagt, nicht ausreichend? Also, ja, genau.
Also angesagt ist jede Ernährung in jeder Situation. Mhm. Sprich, sie ist möglich. Allerdings muss ich wissen, wo die Limitierungen der jeweiligen Ernährung sind. Und es gibt Lebensphasen wie die Schwangerschaft, Kleinkinder, wo der Bedarf an die Nährstoffversorgung wesentlich sensibler, kritischer ist als bei einem erwachsenen Menschen. Und von daher ist die Schwangerschaft ganz klar ein sehr kritisches Zeitfenster. Aber über die bewusste Ernährung mit dem Wissen, auf welche Nährstoffe es gerade bei einer veganen Ernährung ankommt, ist es möglich. Also insofern, das Wissen ist entscheidend und das ist auch bei einer omnivoren Ernährung, sprich wenn auch tierische Produkte gegessen werden. Häufig ist die Folatzufuhr auch bei einer gemischten Ernährung nicht gut. Da schneidet zum Beispiel die vegane Ernährung besser ab, weil mehr Gemüse verzehrt werden. Also man muss immer wissen, was die kritischen Nährstoffe sind in jeder Lebensphase und während der Schwangerschaft ganz besonders empfindlich. Und vegan durch die Einschränkung der ausgewählten Lebensmittel muss man noch viel aufmerksamer sein und auch eine sehr gute Beratung dazu haben, welche Nährstoffe in dieser Lebensphase möglicherweise kritisch sind.
Das halten wir vielleicht auch nochmal fest, dass man auch, wenn man alles isst, also von Milchprodukten über Käse bis hin zu Fleisch, auch da kann man sich fehlernähren und vielleicht den einen oder anderen Stoff zu wenig haben. Frau Tummel, was raten, haben Sie denn auch Patienten, die zum Beispiel während der Schwangerschaft oder kommen und sagen, ich ernähre mich vegan, und was raten Sie denen dann?
Ja, im besten Fall kommen die, bevor sie schwanger werden wollen, und fragen dann, worauf muss ich achten? Ja, ich mache mit denen gerne mal ein Ernährungstagebuch und rechne wirklich, was sie aufnehmen. Und gerade in der Schwangerschaft bekommen sie ja über die Vorsorgeuntersuchung auch gute Laborwerte an die Hand. Aber Folsäure ist natürlich, wie Professor Watzel schon sagte, ein Vitamin, was nicht ja, wenig vorhanden ist in den Lebensmitteln, was aber total schnell kaputt geht durch Lagerung, Erhitzen und so weiter und deswegen bei allen zu kurz kommt. Deswegen empfiehlt man das ja, Frauen mit Kinderwunsch zu supplementieren, egal ob Gemischköstler oder vegan. Ne? Aber Eisen, B12, das sind, und Jod, das sind natürlich Sachen, die sind für die Blutbildung der Schwangeren, aber auch des Ungeborenen wichtig, und Jod ist eben auch für die Entwicklung der Schilddrüse und viele Steuerungsvorgänge sehr wichtig.
Weihnachten ohne Gänsebraten. Wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung? Das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Experten, an die Diplom-Ökotrophologin Birgitta Tummel aus Bonn. Sie bietet Ernährungstherapie und Beratung an, und Professor Bernhard Watzel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Rufen Sie an. Hier die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. 00800 4464 4464. Hier nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Watzel, wenn man über vegetarische oder vegane Ernährung spricht, dann werden oft die Hülsenfrüchte so gelobt. Was ist daran so gut? Linsen, Bohnen, war ja eine Zeit lang so ein bisschen, ja, galt das so als altmodisch, und jetzt kommt das wieder. Also gerade in so moderneren Restaurants, wo junge Leute hingehen, gibt es dann Bowls oder sowas damit. Was ist daran so gut?
Ja, wie Sie zu Recht gesagt haben, wir verzehren in Deutschland auf, ja, zumindest die Zahlen der letzten repräsentativen Studie zeigen, dass wir 5 Gramm am Tag im Schnitt essen, in dieser Größenordnung. Das ist sehr wenig. Hülsenfrüchte sind aufgrund ihrer Nährstoffzusammensetzung, und besonders wenn man auf tierische Produkte verzichtet, ist die Proteinmenge in Hülsenfrüchten sehr wichtig. Wir haben relativ hohe Gehalte an Protein in den Hülsenfrüchten und in Ergänzung mit Getreideprodukten, mit Weizen, mit Hafer, mit Mais, kann man die Proteinqualität auch sehr hoch haben durch die richtige Kombination von Hülsenfrüchten und Getreide. Wir haben Ballaststoffe, wir haben Spurenelemente, Vitamine, und die Kohlenhydrate werden auch relativ langsam freigesetzt, und das ist in Bezug auf Sättigungswirkung, in Bezug auf die Prävention von Diabetes, in alles wichtige Wirkungen, die mit einem höheren Verzehr von Hülsenfrüchten einhergehen. Und wie gesagt, wenn ich komplett auf tierische Produkte verzichte, ist das die ideale Proteinquelle in Ergänzung mit dem Getreide.
Mhm. Frau Tummel, vielen fällt es ja schwer, auf Fleisch zu verzichten. Und das muss ja jetzt nicht auch gerade Weihnachten sein. Da kann man sich ja mal was gönnen. Aber man sagt ja immer, die Deutschen essen zu viel Fleisch, vor allen Dingen auch rotes Fleisch. Was gibt es da für Möglichkeiten, für Ersatzmöglichkeiten?
Also zunächst geht es nicht darum, dass man komplett auf Fleisch verzichtet. Fleisch, wie gesagt, ist aufgrund der Nährstoffe sehr sinnvoll. Und es wäre schon mal in Bezug auf die Gesundheit und die Nährstoffversorgung ein wichtiger Schritt, die Menge an Fleisch zu reduzieren, auch vor allem im Hinblick auf die Umweltauswirkungen der Erzeugung von rotem Fleisch. Das heißt, Reduktion ist eine Empfehlung, vor allem wenn wir nicht nur über Weihnachten, sondern über die folgenden 364 Tage sprechen. Ja. Weniger Fleisch und dann die Alternativprodukte. Da kommen dann wirklich die Hülsenfrüchte, die Getreideprodukte ins Spiel, oder auch die vegetarischen, veganen Burger-Alternativen, die es inzwischen ja auch mehr und mehr auf dem Markt gibt.
Mhm. Frau Tummel, haben Sie noch einen Trick?
Ja, ich würde eben auch auf die Hülsenfrüchte gehen, aber es gibt auch so Sachen wie Grillkäse oder sowas, oder was man in die Pfanne tun kann. Und ich würde mir die ganzen veganen Ersatzprodukte genau anschauen, was da wirklich drin ist und ob das eine gute Eiweißquelle ist. Denn da sind wirklich sehr große Unterschiede, ob ich damit meinen Nährstoffbedarf so decke. Vielleicht haben Sie schon mal Jackfruit gehört.
Oh ja, auch erlebt, als ich in Asien war. Das war nicht so.
Also es gibt viele Leute, speziell, die schwärmen davon und finden, dass das einen fleischähnlichen Geschmack hat. Aha. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, finde, das geht geschmacklich. Aber es ist halt ein Gemüse mit einem relativ geringen Eiweißgehalt. Das heißt, wenn ich das als Hauptquelle in ein Gemüsecurry tue, dann habe ich keine Eiweißquelle. Und dann wird es knapp, oder kann es knapp werden in der Versorgung.
Mhm. Kurz zum Abschluss unserer ersten halben Stunde. Ganz viel werden ja Sojaprodukte angeboten für Veganer. Was halten Sie davon, Frau Tummel?
Eine sehr gute Eiweißquelle und inzwischen auch nicht nur aus Südamerika, sondern auch regionale Anbau möglich.
Kann man davon zu viel essen?
Ich glaube, bei unseren Ernährungsgewohnheiten auch als Veganer nicht.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Weihnachten ohne Gänsebraten. Wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung? Und jetzt werden Diplom-Ökotrophologin Birgitta Tummel und Professor Bernhard Watzel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ihre Fragen beantworten. Und jetzt ist Herr Heck aus Köln bei uns in der Leitung. Guten Tag.
Ja, prima. Hallo.
Hallo.
Heck ist mein Name. Ja.
Prima. Ihre Frage.
Ja, gerne. Ich ernähre mich seit einem halben Jahr, ich bin 64 Jahre alt und seit einem halben Jahr vegetarisch. Nicht vegan, sondern vegetarisch. Mhm. Begründung ist Tierwohl, da wollen wir nicht weiter drauf eingehen.
Okay.
Wir wollen ja über die Ernährung sprechen.
Genau.
Und ich habe nichts in meinem Ernährungsplan geändert. Ich koche selbst sehr gerne, habe auch immer mal wieder Fleisch dabei gehabt, auch gerne und ich mag es auch. Aber habe mich entschieden, das halt wegzulassen und versuche oder will das einfach schlichtweg durch einen Mehrkonsum von Eiern ersetzen. Wenn es früher ein Ei sonntags zum Frühstück war, sind es jetzt in der Woche vielleicht 3 oder 4. Mhm. Reicht das aus, um den Fleischkonsum zu ersetzen? Weil vorher war meine Ernährung auch recht ausgewogen und ich fühle mich auch wohl. Ich glaube, ich habe auch keine Mangelerscheinungen. Ist das ausreichend? Fleisch weg, ein paar Eier mehr.
Ich gebe mal weiter an Herrn Watzel.
Ja, also Fleisch wegzulassen, wenn Sie sich sonst mit Milchprodukten ernähren, die verschiedenen Formen von Milchprodukten, Sie essen gerne Eier, dann brauchen Sie eigentlich gar nicht vermehrt Eier zu essen, sondern das, was Sie üblicherweise essen, reicht vollkommen aus. Wir ernähren uns in Deutschland in der Regel sehr proteinreich. Das heißt, das Weglassen von tierischen Produkten oder von Fleisch konkret, Sie werden das ja auch mengenmäßig durch andere Lebensmittel kompensieren. Und insofern besteht keine Notwendigkeit, dass Sie jetzt zusätzlich vermehrt Eier essen. Sie können das tun, wenn Sie in der Größenordnung von 3 bis 4 Eiern dann in der Woche Eier essen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber Sie müssen es eigentlich nicht wirklich kompensieren, das Weglassen von Fleisch.
Ja, wunderbar, prima.
Frau Tummel, ich würde gerne Frau Tummel noch mal was fragen, weil manchmal sieht der Teller ja dann einfach ein bisschen leer aus. Wenn man früher hatte, man Kartoffeln, Erbsen und noch ein Stück Fleisch. Und wenn das jetzt plötzlich weg ist, was raten Sie? Was kann man dazu tun anstattdessen, Frau Tummel?
Naja, wenn er mehr Eier isst, wird er dann Kartoffeln, Erbsen und Rührei haben. Dann ist der Teller wieder voll. Ne?
Nein, also wichtig, der Teller halt ist immer schön voll.
Gut so, gut so.
Gar kein Problem.
Es ist schon wichtig, dass eben eine Eiweißquelle dabei ist. Was jetzt das Ei nicht liefert, ist das Eisen. Aber da ist er jetzt als 64-jähriger Mann jetzt auch nicht der eine kritische Versorgung hat. Trotzdem kann man natürlich versuchen, Eisen aus pflanzlichen Quellen besser zu verwerten, zum Beispiel indem man Haferflocken mit Orangensaft einweicht oder so, damit das Eisen, was da drin ist, durch das Vitamin C besser aufgenommen wird.
Und aus Haferflocken lassen sich hervorragende Bratlinge produzieren.
Ah, das ist auch mal eine gute Idee.
Die sehen auch schön aus, fast wie eine Frikadelle.
Also Sie sind ja richtig kreativ, hervorragend.
Ja.
Herr Heck, danke schön, Sie haben richtig Schwung hier reingebracht.
Ich danke
Guten Appetit,
Ihnen.
Ne?
Tschüss, danke.
Tschüss. Herr Lode aus Berlin.
Ja, hallo, ich bin Stefan Lode, Berlin, 69 Jahre alt. Hallo, ja, ich wollte den Aspekt doch nochmal mit dem Tierwohl reinbringen. Ich denke, wenn wir Nutztiere halten und auch essen, ist das A und O, wie wir sie behandeln. Das ist ja immer noch schockierend, und der Preis ist auch nicht das Problem, denke ich. Das ist ja durch die Konkurrenz der Fleischhersteller, entsteht der Preis nicht durch die Verbraucher so sehr. Und ich kenne ganz gesunde Veganer und ich war auch schon Vegetarier eine Weile. Ich bin jetzt aber auch bei Fleisch geblieben, weil ich denke, wenn wir die Tiere gut behandeln, können wir ihnen sogar ein besseres Leben bieten als in der Natur, wo die Tiere oft grausam hingemetzelt werden und mal lebendig aufgegessen und gequält werden dadurch. Da gibt es auch keine moralischen Kategorien in der Natur. Und deshalb denke ich, wir sollten bei der Nutztierhaltung bleiben und ganz gute Bedingungen für die Tiere ermöglichen.
Hm. Herr Lode, was gibt es denn bei Ihnen zu Weihnachten?
Also bei mir gibt es wahrscheinlich auch wieder Würstchen und Kartoffelsalat, ja. Ja, und dann bin ich eingeladen, auch wahrscheinlich zu einer Gans oder Ente oder sowas, ja.
Ja, also
das
richtig.
Das nehme ich dann auch an. Und da weiß ich aber nicht, wo die gekauft ist. Aber ich kenne so schöne Beispiele aus dem Internet, so schöne Filme, wie Tiere leben können, Nutztiere, Schweine, die wirklich wunderbar Auslauf haben und Erlebnisse haben und die auch vernünftig geschlachtet werden. Und das hoffe ich also, dass man mit Tieren endlich besser umgeht.
Das heißt, wenn Sie Fleisch kaufen, dann achten Sie auch darauf, dass die Herkunft, wenn Sie Einfluss darauf haben, dass das Tierwohl zumindest einigermaßen, soweit es möglich ist, beachtet wurde.
Ja, ich achte darauf. Es gibt hier in Pankow eine Fleischerei, die damit werben, mit dem Tierwohl. Und dann am Leopoldplatz auch eine Fleischerei, die damit werben. Und da war ich gestern erst gewesen. Also das ist bald noch wichtiger als das Bio-Siegel. Da weiß ich oft nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber gute Behandlung, das ist das A und O. Und gutes Schlachten, ohne Leid.
Herr Lode, danke schön für Ihre Anregung. Und dann wünsche ich Ihnen ein leckeres Weihnachtsessen. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank.
Wiederhören.
Okay, tschüss.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Weihnachten ohne Gänsebraten. Wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung? Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir in der Sendung sind Birgitta Tummel und Professor Bernhard Watzel. Jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Experten stellen. Und da haben wir Frau Peters aus München in der Leitung. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich gelesen, dass bestimmte Vitamine, vor allem die B-Vitamine, nur unzureichend aufgenommen werden, wenn andere Stoffe nicht gleichzeitig vorhanden sind, gegeben werden oder gegessen werden, wie auch immer. Und unter anderem ist mir da dieser Stoff Tryptophan irgendwie noch im Gedächtnis geblieben. Es geht irgendwie darum, dass gewissermaßen ein Zusammenwirken verschiedener Stoffe gegeben sein muss, damit diese Blut-Hirn-Schranke irgendwie überwunden wird. Vielleicht können Sie dazu irgendetwas sagen?
Ich nicht, aber ich gebe mal weiter an Herrn Watzel.
Ja, danke.
Ja, wenn Sie die Blut-Hirn-Schranke ansprechen, dann geht es ja nicht jetzt um die Verdauung von Lebensmitteln und die Aufnahme von Nährstoffen aus den Lebensmitteln. Sondern das ist eine ganz andere Fragestellung, die jetzt nicht direkt mit der Ernährung jetzt etwas zu tun hat. Die B-Vitamine, die zum Beispiel im Getreide, in Hülsenfrüchten oder auch B1 im Schweinefleisch vorkommt, die sind in der Regel sehr gut verfügbar. Also wir können die sehr gut aus den Lebensmitteln über den Magen-Darm-Bereich in das Blut aufnehmen. Es gibt den Sonderfall bei Vitamin B12, wo ein zusätzlicher Faktor aus der Magenschleimhaut notwendig ist, damit dieses Vitamin B12 aufgenommen werden kann. Aber ansonsten, die anderen B-Vitamine sind alle sehr gut verfügbar. Tryptophan ist eine Vorstufe. Tryptophan ist eine Aminosäure und sie ist eine Vorstufe für ein bestimmtes B-Vitamin, für das Niacin. Und wir ernähren uns in der Regel tryptophanreich und haben darüber auch die Möglichkeit, sogar endogen selbst Niacin zu bilden. Also um das abzurunden, eigentlich gibt es da keine Hinweise. Ich kann das wissenschaftlich nicht bestätigen, was Sie als Frage formuliert hatten.
Punkt, den ich, Frau Peters, den ich mal gehört habe, ist, dass wenn es um die Eisenaufnahme geht, dass da der, gibt es ja immer dieses Gerücht, dass in Spinat so viel Eisen drin ist, ist nicht besonders viel drin, aber da ist schon ein bisschen drin, aber dass man da auch, dass dieses Eisen schwerer verwertbar ist. Frau Tummel, empfehlen Sie irgendwas, dass wenn man Spinat isst, dass man da was dazu machen sollte, damit das Eisen besser aufgenommen werden kann?
Es gibt so verschiedene Pflanzeninhaltsstoffe, die Aufnahme von Eisen erschweren. Im Spinat ist das die Oxalsäure, die auch so diesen stumpfes Gefühl an den Zähnen macht. Dafür liefert Spinat auch Vitamin C, was wieder das Eisen besser verfügbar macht. Also da würde ich einfach nicht auf Spinat als Eisenquelle setzen.
Frau Peters, dann wünschen wir Ihnen weiter eine gute und gesunde Ernährung. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Frau Sebald aus Hamburg, guten Tag, Sie haben angerufen.
Ja, guten Tag. Meine Frage ist die, ob Tofu als Fleischersatz gegessen werden kann.
Geben wir mal diesmal an Frau Tummel weiter die Frage.
Das kommt ja immer darauf an, was man sich davon erhofft. Es ist eine gute Proteinquelle. Dafür ist Soja, der Ausgang für Tofu, sehr gut. Eisen und, so viel ich weiß, auch Zink, was jetzt in tierischem Fleisch sonst drin ist, ist in Tofu eher weniger enthalten.
Was würden Sie dann sagen, was soll man noch dazu essen? Oder,
Eben der Haferflockenbratling hat mir ganz gut gefallen. Den kann man auch mit Tofu zusammen und es kommt im Zweifelsfalle auf die Abwechslung an.
Frau Siebert, haben Sie das schon mal ausprobiert, Haferflockenbratling?
Habe ich noch nicht, aber ich höre es mit ganz großen Ohren. Aber wie ist es mit dem Vitamin B12? Das ist nicht in Tofu, oder wie?
Vitamin B12 ist nur in tierischen Lebensmitteln drin.
Ja, genau, das hat genau. Gut, vielen Dank.
Danke für Ihren Anruf. Ja. Wo wir gerade über Vitamin B12 reden, wir haben auch viele Mails bekommen. Wir können die nicht alle einzeln leider hier beantworten. Ich fasse mal ein paar zusammen. Es waren mehrere zum Thema Vitamin B12. Herr Watzel, ich spreche Sie jetzt mal an. Da wird öfters festgestellt von unseren Hörern und Hörerinnen, dass B12 nicht nur bei Menschen, die sich vegan ernähren, teilweise ein Problem sein kann, also dass man zu wenig davon hat, sondern auch bei Gemischtköstlern wie eine Hörerin hier es formuliert hat. Ist das so? Muss ich auch, wenn ich mich normal ernähre, darauf achten oder eventuell supplementieren?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Alter spielt eine Rolle. Im höheren Alter, ich sage mal 70 und plus, kann die Magenschleimhaut unter Umständen nicht mehr den vorher bereits erwähnten zusätzlichen Faktor, den Intrinsic Factor, bilden, der erforderlich ist, damit Vitamin B12 aus der Nahrung in Verbindung mit diesem in der Magenschleimhaut gebildeten Faktor aufgenommen wird. Also das heißt, im Alter eine atrophische Gastritis, eine bestimmte Form der Magenschleimhautentzündung wäre da ein Ausgangspunkt. Und noch entscheidender ist das Verwenden von bestimmten Arzneimitteln wie Säureblocker, wenn Menschen sehr intensiv Probleme mit Sodbrennen haben und entsprechend gegen diese Symptomatik dann Säureblocker nutzen. Und das hat Folgen letztendlich für die Verfügbarkeit von Vitamin B12 aus der Nahrung. Das heißt, es gibt durchaus einige Ausgangssituationen, die auch bei Menschen mit gemischter Ernährung dazu führen, dass nicht ausreichend Vitamin B12 aufgenommen wird. Und das etwas Trickreiche bei diesem Vitamin ist, dass wir einen sehr hohen Speicher, lange uns mit Vitamin B12 versorgenden Speicher im Körper haben, der über Jahre uns, wenn wir wenig oder kein B12 aufnehmen, versorgen kann. Aber irgendwann ist Schluss. Und insofern ist das sehr schwierig, dann auch wieder Rückschlüsse zu ziehen, weil dieser Speicher uns sehr lange versorgt. Aber die genannten Punkte, bestimmte Arzneimittel oder eine Magenschleimhautentzündung, könnten Faktoren sein, die insgesamt die Verfügbarkeit stark einschränken.
Das heißt, wenn ich vermute, dass ich in so einer Situation bin, dann nicht nur nach 6 Monaten mal meinen Speicher checken, sondern vielleicht auch nach einem Jahr oder anderthalb, weil dann vielleicht erst der Speicher zu Ende geht und ich zu wenig habe. Sehr gut. Noch eine andere Mail. Frau Tummel, die schicke ich jetzt an Sie rüber. Da wird gesagt, das ist jetzt mal was ganz Handfestes. Beim Ersatz von Fleisch werden oftmals mehr Hülsenfrüchte empfohlen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Der Hörer hier sagt aber, Hülsenfrüchte gehören zu den Lebensmitteln, die bei manchen Menschen eine stark blähende Wirkung zeigen können. Gibt es da irgendwelche Probleme? Weil es kann ja manchmal in der Öffentlichkeit unangenehm sein.
Ja, das ist so, aber das ist eigentlich immer so, wenn man seinen Ballaststoffzufuhr plötzlich stark erhöht, dann muss der Darm und die dort lebenden Bakterien damit erstmal klarkommen. Ich empfehle meinen Patienten, wenn die zu mir kommen und mehr Hülsenfrüchte essen, nur erstmal mit den Anfängerhülsenfrüchten anzufangen, nämlich das wären so rote Linsen, die sind schon gespalten und geschält, die sind besser verträglich. Oder pürierte Hülsenfrüchte, Humus ist zum Beispiel, was es jetzt wirklich in jedem Supermarkt gibt. Und eben auch bei der Zubereitung ist einiges verloren gegangen, was unsere Oma vielleicht noch wusste, dass man das Einweichwasser wegschüttet, dass man Hülsenfrüchte zum Beispiel mit Natron anröstet, bevor man sie kocht. Und das sind alles Sachen, die die blähende Wirkung von Hülsenfrüchten reduzieren können.
Und habe ich Sie richtig verstanden, dass das auch mit der Zeit dann besser wird? Also, dass ich, dass mein Magen, mein Darm sich quasi so ein bisschen auch daran gewöhnt, wenn ich mehr und mehr Hülsenfrüchte esse?
Das ist bei vielen Leuten so, ja.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt, wie man dieses leidige Problem zumindest mildern kann. Und jetzt haben wir Frau Warmemünde aus Berlin. Hallo,
ja,
Frau Warmemünde, guten Tag. Ja, schön, dass Sie angerufen haben. Was ist Ihre Frage?
Ja, ich hatte eigentlich zwei Fragen oder Bemerkungen. Also uns ist abgeraten worden von vielen Nahrungsmitteln, die angeblich Lektine enthalten, weil diese wiederum für den Darm Schäden in der Darmschleimhaut hervorrufen könnten.
Fangen wir mal mit der Frage an.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich gebe die mal an Herrn Watzel.
Ja.
Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, was Lektine sind für uns.
Ja, Lektine sind Verbindungen zwischen Zucker und Eiweiß. Die kommen in ganz vielen pflanzlichen Lebensmitteln vor. Der Mensch produziert Lektine. Wir haben Lektine in der Schleimhaut. Das sind bestimmte Verbindungen, die praktisch in jedem Lebensmittel vorhanden sind. Die Lektine haben die Eigenschaft, dass sie, wenn sie in das Blut gelangen, dass sie die Blutblättchen-Aggregation hemmen können. Das heißt, unter bestimmten Umständen ist das ein eher ungünstiger Effekt. Aber der Punkt ist, dass diese Lektine in der Regel teilweise hitzestabil sind, labil, also durch das Erhitzen schon in der Struktur verändert werden. Und zweitens vor allem nicht die Darmbarriere, die Darmwand überwinden. Und wir haben keine Hinweise, all die Lebensmittel, das Getreide, die Hülsenfrüchte, die sind relativ reich an Lektinen. All diese Lebensmittel sind in vielen, vielen Studien immer mit sehr positiven Effekten verbunden. Das heißt, je mehr Vollkorn wir essen, je mehr Hülsenfrüchte wir essen, umso geringer ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder für zum Beispiel Dickdarmkrebs. Das heißt, es gibt keine Hinweise aus den Humanstudien, sowohl aus den kontrollierten Interventionsstudien wie auch aus den großen Beobachtungsstudien, dass Lektine nachteilig sind. Vielleicht tragen sie auch dazu bei, dass wir diese Schutzwirkungen von einem hohen Verzehr von Vollkorn- und Hülsenfrüchten in Bezug auf die genannten Krankheiten in der Regel immer beobachten können.
Mhm. Frau Warmemünde, und Sie hatten noch eine zweite Frage.
Ja, die zweite Frage oder Bemerkung. Also wir sind bis auf ein rohes Eigelb frisch gelegt, jeden Sonnabend sind wir Veganer. Nehmen aber eben, also und außerdem Rohköstler. Und nehmen aber hochwertige Eiweißpulver zu uns, von denen man so wenig allgemein hört. Also es gibt zum Beispiel dieses MAP, Master Amino Pattern. Das sind die 8 essentiellen Eiweißsorten, hergestellt aus Lupine. Und dann gibt es eben noch ziemlich viel Eiweiß enthaltend. Kürbiskernmehl, Sonnenblumenmehl, Kernmehl, Reismehl. Und sind eben wir lassen die Blutwerte natürlich regelmäßig testen und sind da eigentlich in einem guten, also nicht übermäßig. Es ist in dem Sollbereich, da am unteren Ende, aber eben, und machen natürlich auch Sport, Geräte, Muskeltraining und sowas alles, sodass wir eben ohne Fleisch und sowas mühelos auskommen und uns mit 83 und 87 sehr wohlfühlen. Eben Sport machen, Bergsteigen, ja. Sowas alles.
Schön.
Und das wollte ich mal, die Einstellung zu diesem Eiweißersatz ist es ja praktisch hergestellt. Es ist auch alles in Rohkost. Ja. Die wir nehmen, ist auch angeblich Rohkost, Kürbiskernmehl. Ich
gebe die Frage mal an Frau Tummel.
Ja.
Ja, bei den Proteinpulvern, da scheiden sich die Geister. Die einen sehen das als Nahrungsergänzungsmittel, die anderen sehen das als Lebensmittel an. Das muss jeder auch für sich entscheiden, was für ihn noch natürlich und nicht ist.
Ja.
Was Sie genannt haben, das Kürbiskernprotein ist zum Beispiel ein sehr vollwertiges, hochwertiges Protein, was viele von den lebensnotwendigen Aminosäuren, also Eiweißbausteinen enthalten. Wenn Sie verschiedene Eiweißpulver kombinieren, haben Sie sowieso eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie alle Eiweißbausteine zu sich nehmen.
Ja, naja, und in diesem ist Ihnen MAP ein Begriff?
Das
Amino-Pattern. Da sind eben die 8 essentiellen Eiweiße enthalten.
Das scheint hier nicht bekannt zu sein. Herr Watzel, sagt Ihnen das was?
Nee, mir sagt das auch nichts.
Okay. Aber Sie, was wirklich schön ist, dass Sie erzählen, wie Sie sich ernähren und dass Sie so gesund durch den Alter kommen und Sport machen. Toll, das klingt hervorragend. Vielen Dank für die Anregung.
Ja, und vielen Dank, dann habe ich ein bisschen was geklärt bekommen.
Ja, genau.
Ja, danke schön.
Wiederhören. Wir haben noch eine Mail bekommen, da gibt es eine Frage, und zwar: Meine Tochter ist 9 Jahre alt und hat spontan entschieden, vegetarisch zu werden. Auf was muss man da achten? Herr Watzel, was sagen Sie?
Also wenn sie sich vegetarisch ernährt, sprich sie konsumiert Milchprodukte und Eier, dann ist eigentlich zunächst mal die Voraussetzung gegeben, dass sie alle Nährstoffe bekommt, die sie braucht. Natürlich ist es immer eine Frage, was esse ich letztendlich aus dem Bereich der ovo-lacto-vegetarischen Ernährung und den Lebensmitteln. Aber grundsätzlich, wenn sie sich ovo-lacto-vegetabil ernährt, ist das absolut in Ordnung.
So, und dann haben wir noch eine Frage, die schaffen wir vielleicht noch. Meine Frage betrifft die Methylcellulose, die in vielen veganen Fleischersatzprodukten beigefügt wird. Wie schädlich ist die für den menschlichen Magen-Darm-Trakt? Frau Tummel, wollen Sie was dazu sagen?
Ja, das ist einer der Inhaltsstoffe, die zurzeit sehr diskutiert wird, auch in Bezug auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich denke, da werden wir noch was von hören, aber zurzeit weiß man da noch nichts Genaues zu. Oder
Herr Watzel?
Können Sie mir helfen, Herr Watzel?
Ja, es gibt durchaus auch interessante Studien in Bezug auf die Wirkungen von Methylcellulose auf die Zusammensetzung der Darmbakterien, dass man eine größere Vielfalt an Darmbakterien haben könnte, wenn so Methylcellulose in der Ernährung vorhanden ist. Aber der grundsätzliche Punkt ist, der jetzt auch schon mehrmals angesprochen wurde, über diese Fleischalternativen, die sehr komplex zusammengesetzt sind aus vielen Komponenten. Wir wissen wenig, inwieweit diese komplex zusammengesetzten Fleischalternativen gesundheitlich sich auswirken. Vor allem, es gibt keine Langzeitstudien. Wir wissen, welche Folgen es hat, wenn Menschen sich über Jahrzehnte mit tierischen Lebensmitteln wie Fleisch ernähren. Aber diese neuen Produkte, und es sind auch wirklich ständig noch sich ändernde Rezepturen, wie solche Fleischalternativen zusammengebaut sind. Und da brauchen wir einfach noch mehr Forschung, um zu wissen, wie die Komponenten in ihrer Zusammensetzung und vor allem über lange Zeiträume, wenn regelmäßig täglich solche Produkte gegessen werden, das wissen wir nicht.
Vielleicht in einem Jahr in der nächsten Sendung. Weihnachten ohne Gänsebraten. Wie gesund sind vegane und vegetarische Ernährung? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Frau Tummel. Vielen Dank an Sie, Herr Watzel, dass Sie all diese Fragen beantwortet haben. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.